Ich habe heute als Thema das rausgesucht, wo ich denke, haben wir die größte Gemeinsamkeit mit dem, was auch das Judentum auszeichnet. Und also ich konnte mir einen hebräischen Satz nicht verkneifen, aber nachdem wir auch schon auf Hebräisch gesungen haben, ich glaube, das haltet ihr aus. Es kam einmal ein Mann zu Jesus und wollte wissen, was denn das höchste Gebot sei. Und die Antwort Jesu kennen wir wahrscheinlich alle, die irgendwie Kindergottesdienst waren. Oh, mein Ton hört auf. Die Antwort war, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Mann war damit noch nicht so ganz zufrieden und fragt zurück, ja, wie kann ich denn den Nächsten lieben? Wie geht das? Und daraufhin erzählt Jesus ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich bisher eigentlich immer so verhalten wie dieser Mann. Gottesliebe, klar, Grundvoraussetzungen akzeptiert, nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich dann eher gefragt, ja, wie geht es jetzt genau mit der Nächstenliebe? Ich habe mich jetzt vor einem Jahr so mehr oder weniger zwangsweise mal mit dem Thema beschäftigt. Das war Teil meiner Abschlussarbeit an der Uni. Und da hatte ich dann die Frage gestellt bekommen, was heißt es denn genau, wenn uns der Herr, der Gott des Himmels und der Erden, auffordert, ihn zu lieben? Ist das was anderes als beispielsweise die Liebe eines Mannes zu einer Frau oder die Liebe eines Kindes zu den Eltern? Ist der Name Liebe überhaupt dafür angepasst? Die beiden Gebote, die Jesus hier anführt, sind altbekannt. Das waren sie schon in seiner Zeit. Das Gottesliebe-Gebot, welches er hier zitiert, war zu seiner Zeit schon über 1000 Jahre alt. Es geht auf eine Situation zurück, als das Volk Israel kurz davor war, dieses Land an der Mittelmeerküste, das heute wieder den Namen Israel trägt, in Besitz zu nehmen. Davon können wir im 5. Buch Mose lesen. In dem letzten Buch, in welches nach der Tradition den Namen Mose trägt, wird uns berichtet, wie dieser das Volk Israel kurz vor Betreten des verheißenden Landes ein letztes Mal zur Treue gegenüber Gott ermahnt. Mose hatte seine Mitisraeliten 40 Jahre lang geführt, vom furiosen Ausbrechen aus der Knechtschaft unter Pharao bis zur Grenze desjenigen Landes, in dem Milch und Honig fließen sollten. Das Volk war spannungsvoll. Endlich sollten sie an das Ziel kommen. Würden sie diesmal hineinkommen? Diese Frage drängte sich auf. Ihre Eltern waren schon einmal da, aber Gott hatte sie wieder weggeschickt. Alles drängt also darauf, endlich dieses Land in Besitz zu nehmen, diesen Jordan zu überschreiten, diese letzte Grenze. Doch Mose hat andere Pläne. Er stellt sich vor das Volk und hält über Stunden und Tage hinweg die längste Predigt der Bibel. Und in dieser Rede findet sich auch jeder Text, der so zentral ist. Ich lese aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 15. Ich folge heute mal der jüdischen Gepflogenheit, immer dann, wenn der Name Gottes, diese vier unvokalisierten Buchstaben, wenn die vorkommen, lesen Juden Adonai. Das Wort lässt sich nicht so ganz übersetzen, aber es heißt so viel wie mein Herr. Und dementsprechend haben dann auch die Christen übernommen und da steht dann bei uns immer der Herr in diesen Großbuchstaben, nur so, falls ihr euch mal gefragt habt. Ich lese also, höre Israel, Adonai ist unser Gott, Adonai ist der eine. Und deshalb liebe Adonai, dein Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Vermögen. Und es seien diese Worte, welche ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen. Und schärfe sie deinen Kindern ein und rede von ihm bei deinem Sitzen in deinem Haus, bei deinem Gehen auf dem Wege, bei deinem Hinlegen und bei deinem Aufstehen. Und binde sie als Zeichen auf deinen Unterarm und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses und an deine Tore. Und es wird sein, wenn dich Adonai, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Jitzrak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, welche du nicht gebaut hast, Häuser gefüllt mit allem Guten, welche du nicht gefüllt hast, gegrabene Brunnen, welche du nicht gegraben hast, Weinberge und Olivenhaine, welche du nicht gepflanzt hast, dann wirst du essen und satt werden. Hüte du dich, damit du nicht Adonai vergisst, welcher dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavereihaus herausgeführt hat. Adonai, deinen Gott, sollst du fürchten. Ihm sollst du dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr dürft nicht hinter anderen Göttern herlaufen, von den Göttern der Völker, die um euch herum sind. Denn eine eifersüchtige Gottheit ist Adonai, dein Gott, in deinem Inneren. Dass ja nicht der Zorn Adonais, deines Gottes, gegen dich entbrennte und er dich vernichtete von der Oberfläche des Ackerbodens weg. Dieser Abschnitt ist eine der Kernstellen des christlichen Glaubens. Aber auch für Juden ist dies der entscheidende Text. Christen wie Juden beziehen sich auf diesen Text und sehen ihn als zentral an, betonen aber unterschiedliche Aspekte. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So beginnt das jüdische Glaubensbekenntnis. Und es ist der Anfang von eben dieser Stelle. Höre Israel, Adonai ist unser Gott, Adonai ist der Eine. Wir Christen sind so ein bisschen geneigt, diesen Satz zu überfliegen und den zweiten Satz hervorzuheben. Liebe Gott von ganzem Herzen. Wie gesagt, bis vor einem Jahr habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Die Gottesliebe habe ich als Grundvoraussetzung akzeptiert. Aber was heißt es denn nun konkret, Gott zu lieben? Es gäbe ziemlich viel zu sagen. Wenn man sich mal alle Stellen anschaut, die es so allein in diesem fünften Buch Mose gibt, die sich mit Liebe beschäftigen, stößt man auf einen großen Schatz. So wird zum Beispiel festgestellt, dass Gottes Liebe zu den Menschen am Anfang steht. Israel bekommt knallhart auf den Kopf zugesagt, nach menschlichen Maßstäben seid ihr kein begehrenswertes Volk. Ihr seid klein, mehr oder weniger unbedeutend und irgendwelche mächtigen Taten habt ihr auch nicht vorzuweisen. Aber dennoch hat Gott euch lieb. Anderes Beispiel. Liebe ist niemals, unter keinen Umständen, einfach nur Gefühl. Wer liebt, tut auch was. Der Vater, der sein Kind liebt, sorgt für dessen Wohlergehen. Die Eheleute, die sich lieben, wollen sich das gegenseitig erzeigen. Der Sklave, der seinen Herrn liebt, sorgt in allen Belangen für ihn. Zugegeben, das ist jetzt kein aktuelles Beispiel mehr. Und Gott zeigt seine Liebe zu uns in unzähligen Wundertaten und Gunsterweisen. Anderes Beispiel. Wir Menschen sind aufgefordert, Gott zu lieben, und zwar, indem wir seine Liebe widerspiegeln. Und überhaupt, Gottes Liebe zu den Menschen lässt sich nicht von der Liebe des Menschen zu Gott trennen oder auch umgekehrt. Ihr seht schon, die Bibel ist eine wahre Fundgrube der Liebe. Und ich habe mir bisher nur die Mühe gemacht, dieses fünfte Buch Mose mal auf das Thema hin abzuklopfen. Da ich euch aber jetzt nicht wie Mose über Stunden und Tage hinweg eine Predigt halten will, beschränke ich mich mal im Folgenden auf zwei Sachen. Und zwar erstens, was hat die Einzahl Gottes mit Liebe zu tun? Und zweitens, wie stehen Gebote und Liebe zueinander? Wahrscheinlich werden viele von euch bei Vers 4 gestutzt haben. Die Worte kennen wir doch irgendwie anders, oder? Der Herr ist unser Gott, der Herr ist, ja, was ist er denn? Einer, einzig, alleine, der eine. Das Problem ist, das Original heißt wortwörtlich übersetzt Adonai, unser Gott, Adonai, eins. Bisschen knapp. Wer sich mal die Mühe macht, Kommentare zu dieser Stelle zu überfliegen, durchzulesen, wird feststellen, irgendwie übersetzt jeder diese Verse anders und versteht sie auch anders. Manche meinen, auch wenn Gott an verschiedenen Orten angebetet und verehrt wurde, ob in Samaria, Rom, Jerusalem, Babel, ganz egal wo, es handelt sich immer um denselben Herrn. Andere sagen, mit den Worten wird gesagt, dass Gott eben nur einer ist. Es mögen zwar viele angebliche Götter angebetet werden, aber nur eine ist wirklich Gott. Das ist alles richtig und wichtig, aber ich glaube, Mose geht es um etwas anderes. Ihm geht es um Liebe. Den Zusammenhang macht der Text ja selbst deutlich. Höre Israel und darum Liebe. Das heißt, weil wir gehört haben, dass Adonai unser Gott ist, der eine ist, darum sollen wir ihn lieben. Um zu verdeutlichen, was ich meine, müssen wir einen Blick in ein anderes Buch des Alten Testaments werfen, nämlich in das Hohelied. Dabei handelt es sich um eine Sammlung manchmal nicht ganz jugendfreier Liebeslieder. Und in dieser Fundgrube verschiedenster Liebeserklärungen findet sich auch eine Stelle, in der es heißt, 60 sind die Königinnen, 80 die Nebenfrauen und Mägde ohne Zahl. Aber die eine ist sie, meine Taube, meine Vollkommene. Was Mose in seiner Rede also sagt, ist, es mögen hunderte andere Götter sein, ganz egal, wie viel es auch geben sollte, sie zählen einfach alle nicht. Denn nur Adonai ist der eine für dich. Bevor ihr jetzt rausgeht und sagt, ich habe gesagt, es gibt hunderte andere Götter, das war nicht die Meinung. Das war rein hypothetisch. Das ist wie in einem Hollywood-Film. Er ist unser Gott. Das heißt, Israel und seit Christi wirken auf Erden auch wir und Gott passen einfach zusammen. Wir sind das ideale Paar. Aber Gott ist nicht nur der eine, er ist auch der eine. Er ist in sich nicht geteilt und fordert darum auch von uns, dass wir unsere Zuneigung zu ihm nicht aufteilen. Das schlägt sich in dem Text in der Formel nieder, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Wesen und mit deinem ganzen Vermögen. Gott kann sich als der eine, die Eins, nicht mit dem zweiten Platz in unserem Leben begnügen. Herz, Wesen, Vermögen. Damit ist der Mensch in seiner Gesamtheit umschrieben. Die ersten beiden Begriffe werden häufig in der Bibel verwendet, um den Menschen zu beschreiben. Das Herz ist dabei nicht so sehr die Gefühlszentrale, wie wir es heute sehen würden, da spricht die Bibel eher so von Nieren, sondern vielmehr die Schaltzentrale. Modern müsste man wohl sagen, dass das Herz unser Hirn und Bauchgefühl zusammenfasst. Und das Vermögen ist auch durchaus doppeldeutig. Es bedeutet zum einen die körperliche Kraft, was der Grund dafür ist, dass Juden beim Beten immer in Bewegung sind. Aber es umschreibt auch die finanzielle Seite des Menschen. Von daher kann sich Gottes Liebe auch, wie wir es gerade getan haben, mit unserem Umgang mit Geld ausdrücken. Der Sinn der ersten beiden Verse ist also, denjenigen zu identifizieren, der für das Volk Israel das Zentrum ist. Israel und wir Christen sollen Adonai lieben. Und das mit unserer ganzen Existenz. Denn er ist niemand anderes als unser Gott, der eine für uns ist. Und diesen totalen Anspruch erläutert uns Mose auch noch. Es seien diese Worte, welche ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen. Und schärfe sie deinen Kindern ein und rede von ihnen bei deinem Sitzen, in deinem Haus, bei deinem Gehen, auf dem Wege, bei deinem Hinlegen, bei deinem Aufstehen. Egal, was wir tun, wo wir sind. Wir sollen immer in dieser Gottesbeziehung stehen und anderen von ihm erzählen sollen können. Wie es in dem Lied auch heißt, ob ich sitze oder stehe, liege oder gehe, sein Wort soll immer da in meinem Munde sein. Wer schon mal jüdischen Männern beim Beten beobachten konnte, wird feststellen, dass sie die Worte aus Vers 8 und 9 sehr ernst nehmen. Diese kleinen Kästchen, die sie auf Unterarme und Stirn binden, enthalten Bibelzitate. Und ebenso auch die Kapseln, die sich an den Türrahmen jüdischer Häuser finden, auch dort Bibelzitate drin. Ich glaube nicht, dass wir ganz so wörtlich sein müssen, aber die Aussage dahinter ist doch super. In jeder Lebenslage haben wir Gottes Wort an uns parat und sie sind wirklich in unserem Hirn. Das würde unseren Blick auf Sorgen und Probleme erheblich verändern, wenn wir immer im Kontakt zu Gott stehen. Und nicht erst abends beim Gute-Nacht-Gebet oder in einer Mußestunde mal mit ihm reden und uns mit seinem Willen auseinandersetzen. Die andere Sache, die ich ansprechen möchte, beschäftigt Theologen schon lange. Viele kluge Menschen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Das Problem ist, Gott lässt hier durch Mose seinem Volk Liebe befehlen. Er sagt nicht, ich hoffe, ihr liebt mich auch, sondern liebt mich. Aber kann man so vermessen sein, jemanden Gefühle aufzuzwingen, zu befehlen? Eine Auslegerin hat mal kopfschüttelnd geschrieben, eine Mutter kann ihrem Kind befehlen, Brokkoli zu essen, aber nicht, dass das Kind Brokkoli liebt. Vergreift sich Gott also hier im Ton? Und überhaupt, was soll die Sache mit diesen ganzen Geboten und Gesetzen, wenn es um Liebe gehen soll, um eine Liebesbeziehung? Irgendwann haben sich die Fachleute deshalb darauf geeinigt, dass Liebe hier nicht wörtlich zu nehmen ist. Was gemeint ist, lässt sich umschreiben mit, ich möchte, dass ihr mir treu seid. Das könnt ihr, indem ihr meine Gesetze befolgt, welche ich euch mitgegeben habe. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, das trifft die Sache nicht. Goethe hat mal in Bezug auf Liebe geschrieben, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt. Gefühle überkommen einen Menschen demnach und unterliegen nicht unserer Kontrolle. Liebe trifft einen Menschen wie diese sprichwörtlichen Pfeile Amors ohne sein Zutun und ohne, dass er etwas dagegen machen könnte. Die Israeliten haben in vielen Dingen anders gedacht als wir. Und wenn man die Bibel auf die Gefühle hin durchsucht, stellt man fest, da haben wir durchaus ein Mitspracherecht. Deutlich wird das zum Beispiel an der Furcht. Sie überkommt regelmäßig Menschen, wenn sie Gott gegenübertreten oder auch nur auf einen seiner Engel treffen. Und jedes Mal heißt es dann, fürchtet euch nicht. Ein sinnloser Satz, wenn Menschen nicht auch irgendwie eine Handhabe über ihre Gefühle haben. Israel wird auch immer wieder aufgefordert, ihr dürft den und den nicht hassen, verabscheut das und das und vieles mehr. Die Auffassung, die dahinter steckt, ist grob zusammengefasst, die Situation beeinflusst die Gefühle. Oder anders gesagt, wenn ich mich treu, liebevoll, aufrichtig gegenüber einem Menschen verhalte, dann erwächst daraus auch das Gefühl Liebe. Bei meinem Gegenüber, aber auch bei mir. Wie ein zartes Pflänzchen kann man Gefühle so kultivieren. Das ist eine Einsicht, die wir modernen Menschen leider ziemlich verloren haben. Und das ist auch der Grund, warum vielen das Liebesgebot oder Befehl so sauer aufstößt. Aber das muss es gar nicht. Das Tolle an der Beziehung zu Gott ist, dass er uns nicht einfach vor den Kopf knallt, schaut mal zu, dass ihr meine Liebe erwidert, sondern er sagt uns, wie wir das machen können. In den ersten Versen des Kapitels, aus dem ich den Predigttext genommen habe, heißt es auch, darum wirst du Adonai, dein Gott, Ehrfurcht entgegenbringen, indem du seine Satzung und Gebote einhältst. Die Gesetze sind keine Schikane Gottes. Und Gebote zu befolgen ist kein engstirniges Pharisäertum. Beziehungen haben immer gewisse Regeln. Über die meisten sind wir uns durch unsere Erziehung klar, ohne dass wir sie wirklich benennen könnten. Als kleines Experiment schlage ich einfach mal vor, versucht einfach im nächsten Firmenessen mit eurem Chef euch so zu verhalten wie in der Runde unter ehemaligen Klassenkameraden. Da werden euch die unterschiedlichen Regeln schnell bewusst. Deutlich wird es an der Beziehung von Eltern und Kindern. Was erlaubt ist und was nicht, geben die Eltern vor. Oder versuchen es zumindest. Sie bestimmen den Umgangston, vermitteln, wie man sich in der Gesellschaft verhält. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Als der unbestreitlich stärkere Part der Beziehung gibt er die Regeln vor. Und diese Gebote dienen dazu, dass die Gottesliebe im Menschen wachsen kann. Aber sie verdeutlichen auch gleichzeitig, dass Adonai eben nicht irgendwer ist. Er ist der Gott des Himmels und der Erden. Er gibt uns die Gebote an die Hand, damit wir unser Leben so führen können, wie es vom Erfinder gedacht ist. Und Adonai will vor allem die Gemeinschaft mit uns. Die Gebote sind keine irrationale Zumutung oder legalistisches Klein-Klein. Und deshalb verweist uns Mose in dem Predigttext auch darauf, dass die Gebote nicht einzuhalten sind, weil es Gesetze sind. In den Versen, also ab Vers 10 sehen wir, welcher Segen auf dieser Gottesgemeinschaft liegt. Wenn Israel Gottes Liebe erwidert, will er sie mit Guten geradezu überhäufen. Doch Gott mutet uns nichts Übermenschliches zu. Am Ende seiner Rede sagt Mose: Ja, dieses Gebot, welches ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar für dich, noch ist es unerreichbar. Es ist nicht im Himmel, so dass man sagen müsste, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, es uns zu holen und es hören zu lassen? Dann würden wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass man sagen müsste, wer wird für uns jenseits des Meeres fahren, es uns zu holen und uns hören zu lassen? Dann würden wir es tun. Vielmehr ist dir die Sache ganz nah. Sie ist in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Die Liebe, die Gott von uns einfordert, ist nichts weiter als die natürliche Erwiderung seiner Liebe. Denn er hat uns zuerst geliebt, 1. Johannes 4,19. Das ist mehr ein Reflex als eine Aufgabe. Der Mensch wird quasi durch die Liebe des Schöpfers zur Liebe zum Schöpfer gereizt. Oder konkret am Falle Israels: Weil er die Väter geliebt hat, weil er sie erwählt hat und weil er sie aus Ägypten herausgeführt hat, darum liebt Israel Gott. Und die Gebote zeigen uns, wie wir diese Gottesliebe konkret umsetzen können. Denn Liebe ist niemals einfach nur Gefühl. Die Liebe Gottes führt zu Taten, sei es die Errettung Israels aus Ägypten, sei es die Sendung seines Sohnes zur Erlösung der Welt. Und so sollen auch wir sein. Unsere Liebe soll seine Liebe widerspiegeln. Deutlich wird es an einer anderen Stelle im 5. Mose. Dort heißt es, dass Gott den Fremdling, modern würde man vielleicht sagen, den Asylbewerber, liebt, und deshalb sollen auch wir den Fremdling lieben. Was wir von Gott erhalten haben, sollen wir direkt weitergeben. Denn nur so, indem wir in seinen Geboten und Satzungen leben, indem wir anderen von seiner Liebe weitergeben, die Liebe, die unser Leben komplett erfasst hat, nur so kommt Gottes Liebe zu ihrem Ziel. Lieben bedeutet in der Bibel immer beides, Handlung und Gefühl. Man darf die Liebe nicht auf eines beschränken. Denn frei nach dem Jakobusbrief: Die Liebe ohne ihren tätigen Erweis ist tot. Es ist eine tätige Liebe, die zugleich erlernt werden kann, wie auch das Geschenk Gottes sein muss. Sie ergreift uns komplett und befähigt uns zur richtigen Gottesbeziehung. Gott mutet uns nichts Übermenschliches zu, wenn er uns sagt: Liebt mich, denn ich habe euch zuerst geliebt. Vielmehr gibt er uns durch seine Gebote eine Richtlinie, an der wir uns entlanghangeln können. Und auf dem Weg werden wir feststellen, dass dadurch unsere Beziehung zu ihm noch vertieft wird. Amen.